Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du mitten unter uns bist. Und wir richten unseren Blick auf dich. Und wir beten, dass du heute redest, uns begegnest und aufbaust und ermutigst, auch ermahnst. Jesus, wir wollen dich und wir ehren deine Gegenwart. Amen. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und ganz besonders wollen wir heute Ehrenpersonen begrüßen. Und zwar Phoebe, Lisa und Jamani, die sich heute taufen lassen. Lasst uns sie besonders willkommen heißen. Und wir freuen uns auch riesig, dass ihr Familie und Freunde mitgebracht habt. Familie von, und Freunde von Phoebe und Lisa und von Jamani. Schön, dass ihr da seid. Es ist uns wirklich eine Freude, dass ihr heute hier seid. Und wir, jawohl. Und wenn sie heute zum ersten Mal in einem unserer Gottesdienste sind, dann darfst du, wir bleiben beim Du. In Gemeinde darf man sich duzen, ich glaube, es ist okay. Darfst du gerne dort hinten in diese beleuchtete Ecke nach dem Gottesdienst kommen und da werdet ihr nochmal besonders willkommen geheißen und beschenkt. Nehmt das in Anspruch. Sonntags ist bei uns zu Hause immer Badetag. Passt ganz gut, dass sonntags auch Taufgottesdienste sind. Und Ines und ich, wir haben zwei Töchter und das hier ist eins unserer Lieblingsspielzeuge, die wir mit in die Badewanne nehmen. Die Arche Noah. Und die Geschichte von Noah ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Noah und die Arche hat man irgendwie schon mal gehört, oder? Ob man im Glauben was am Hut hat oder nicht. Es war so, die Menschen haben sich von Gott losgesagt, haben üble Leben geführt und dann steht sogar in der Bibel, dass Gott es bereut hat, Menschen geschaffen zu haben. Und er wollte sie eigentlich vernichten. Und dann gab es da aber Noah, einen Mann, über den es heißt, dass er untadelig war. Und Gott hat zu ihm gesagt, dass er eine Arche bauen soll, ein 150 Meter langes Schiff. Und Gott will Regen senden und die Leute, die an ihn glauben, sollen in die Arche kommen und darin werden sie gerettet. Und dann hat er diese ganzen Tierchen in Zweierpaaren losgeschickt. Und Noah hat eine Arche gebaut. Weit und breit kein Wasser. Die Leute haben gedacht, der Kerl hat nicht mehr alle. Ja, ihr wisst, was ich meine. Der ist nicht mehr ganz, genau, nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist gut, das kann man in der Kirche sagen. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, weil er eine Arche baut, obwohl weit und breit kein Gewässer ist. Und dann haben die Leute die Möglichkeit, hineinzukommen. Sie lachen Noah aber nur aus und irgendwann sind die Türen zu. Und dann setzt der Regen ein. Etwas, was wir als Sintflut bezeichnen und was sogar historisch belegt ist, dass sie stattgefunden hat, by the way. Meisten bekannt, oder? So kennen wir aus der Kinderstunde. Was um alles in der Welt hat das mit Taufe zu tun? Das war ein guter Moment, Brigitte. Und dazu lesen wir einen Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, Verse 18 bis 22. Schafft ihr das? Ist relativ viel, oder? Aber wir kriegen das hin. Ihr könnt mitlesen. Da heißt es, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeiten gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündigte ihnen seinen Sieg. Wow. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Bis hierher. Und plötzlich merken wir, dass die Kinderstunde ziemlich kompliziert wird. Der Text hat es richtig in sich, oder? Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir glauben, dass er, der Gerechte, wie es in diesem Text heißt, für unsere Schuld gelitten hat und dadurch den Weg zu Gott eröffnet hat. Und allein diese Tatsache finde ich so besonders, weil in jeder Religion auf diesem Planeten musst du irgendetwas leisten und irgendetwas tun, um am Ende vielleicht unter Umständen, wenn du genug Punkte gesammelt hast, wenn irgendjemand es will, zu Gott zu kommen. Wir glauben, dass Jesus bereits alles geleistet hat. Er hat Schuld auf sich genommen, die uns von Gott trennt. Er ist am Kreuz gestorben, er kam in das Grab und er ist auferstanden. Und die Bibel sagt, wenn wir glauben, dass Gott Jesus auferweckt hat und mit dem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir gerettet werden. Römerbrief Kapitel 10. Das heißt, wenn wir an Gott glauben, ihn als Herr für unser Leben annehmen, dann sind wir von Schuld befreit und gehören zu ihm. Wir sind in den Tod und die Auferstehung von Jesus mit eingeklinkt. Und jetzt heißt es hier in diesem Text, in der Arche, durch das Wasser, hindurchgetragen und gerettet. Und was ich so faszinierend finde, ist die Tatsache, dass dieses Wasser ja überhaupt nicht gerettet hat. Das Wasser war das Todesurteil für viele. Die Leute sind im Wasser ertrunken. Das heißt, das Wasser war keine Rettung, sondern das Wasser war eigentlich Grab in diesem Moment. Das Wasser war Todesurteil für diejenigen, die nicht in der Arche waren. Aber es war der Beginn eines neuen Lebens und Rettung für diejenigen, die in der Arche waren. Und deshalb, und jetzt kommt die Brücke von Noah, dieser Kinderstundengeschichte, zu uns heute, ist die entscheidende Frage, ob wir in der Arche sind. Die Arche wurde damals, lesen wir in 1. Mose, sie wurde abgedichtet. Von innen und außen wurde sie mit Pech überzogen und deswegen war sie komplett dicht. Und dieser Begriff, der hier im Hebräischen steht, der heißt Kofer und das bedeutet auch Bedeckung oder Sühnung. Seht ihr den Zusammenhang zur Arche Noah und Christus? Diejenigen, die in der Arche waren, wurden gerettet. Und im Neuen Testament lesen wir, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Die Arche ist ein wunderbares Bild für Christus und für die Taufe. Und deshalb heißt es in diesem Text auch, das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Wir feiern heute Taufgottesdienst. Und ich will, dass wir verstehen, die Reinwaschung erfolgt nicht durch unseren Pool. Ich hatte mir im Konzept eigentlich aufgeschrieben, wohl temperierten Pool. Aber Die Heizung funktioniert wohl nicht. Und es ist mega kalt. Es tut mir leid. Jamani aus Jamaika muss in so ein Becken heute. Ich weiß, warum Jesus sich Israel ausgesucht hat. Das ist echt kalt da drin. Aber wir werden es überleben, oder? Wir werden es überleben. Die Reinwaschung erfolgt nicht durch diesen Pool, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und was in diesem Moment geschehen ist, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir, ich will in dir sein, ich will in der Arche sein. Was in diesem Moment geschehen ist, im Persönlichen, was vielleicht keiner sieht und keiner mitbekommt, wird in der Taufe öffentlich und unübersehbar bezeugt. Die Taufe ist eine kraftvolle Botschaft. Die Taufe ist ein heftiges Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Taufe ist ein notwendiger Schritt für jeden Nachfolger von Jesus. Die Taufe ist ein persönlicher Meilenstein in eurem Glaubensleben. Die Taufe wird begleitet vom Wirken des Heiligen Geistes. Lesen wir immer wieder in der Bibel, wenn Menschen sich taufen lassen. Und die Taufe trägt ein unfassbares Geheimnis und Tiefgang in sich. Und die Taufe ist eigentlich eine Beerdigung. Aber die fröhlichste Beerdigung überhaupt. Weil wir wissen, dass die Beerdigung nicht mit Tod, sondern mit Auferstehung endet. Und genau das ist das Symbol der Taufe. Wir kommen hinunter ins Wasser. Und die Bibel sagt, wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Und genau das passiert bei der Taufe. Deswegen taufen wir übrigens auch mit Untertauchen und nicht nur ein paar Tropfen auf den Kopf. Weil meistens der ganze Körper beerdigt wird. Und wichtig ist, dass vor der Taufe auch dieser persönliche Glaubensschritt stattfindet. Das ist nämlich der Moment, wo wir mit Christus gekreuzigt sind und mit ihm sterben. Und eine Beerdigung erfolgt in der Regel nach dem Tod. Sonst ist es Mord. Ich will es nicht weiter ausfeilen, aber das ist auch der Grund, warum wir keine Kinder taufen, sondern Leute, die sagen, ich glaube an Jesus und ich treffe diese Entscheidung in aller Freiwilligkeit. Und weil diese fröhliche Beerdigung mit Auferstehung endet, je nachdem, wie lange wir euch unter Wasser halten, ist gut. Es ist kalt, wir machen zügig. Außer bei Matti, da haben wir ein bisschen länger gemacht, aber. Und deswegen feiern wir heute Taufe. Deswegen ist es so ein Freudentag. Und wir feiern Lara, Phoebe und Jamani, wir feiern eure Entscheidung. Wir feiern euren Mut. Und wir freuen uns, dass wir als ganze Gemeinde, als Familie heute zusammen sein können, um diesen Tag zu zelebrieren. Und wenn du heute hier bist und du Jesus liebst und du ihm nachfolgst, aber du noch nicht getauft bist, dann kann heute der richtige Tag dafür sein. Wasser ist da, ist ein bisschen kalt, aber es ist da. Wir haben ein paar Klamotten dabei, wir haben auch große Handtücher. Also wenn du merkst, dass Gott heute an deinem Herz zieht, dann hast du die Gelegenheit, während dem gesamten Gottesdienst dort nach hinten, unsere beleuchtete Allzweckecke zu gehen. Da steht auch Peter bereit und du kannst ihm einfach ins Ohr flüstern, Peter, ich glaube, ich will mich heute taufen lassen. Er stellt dir noch ein paar Fragen und wenn er grünes Licht gibt, dann kannst du ins Wasser gehen. Die Möglichkeit ist da, du entscheidest. Und bevor wir gleich ins Wasser gehen, wärmen wir uns hier noch ein bisschen auf. Und zwar will ich die Frage stellen, das, was diese drei wunderbaren Menschen eben erzählt haben. Ist es wirklich wahr, was sie erlebt haben? Ist es echt? Oder ist es irgendwie Wunschdenken? Oder haben sie sich irgendwas eingebildet? Ist es vielleicht einfach nur der Wunsch nach Halt und Orientierung in einem Leben voller Chaos? Und diese Fragen stellt sich die Menschheit seit Jesus. Und es sind gute Fragen und es sind berechtigte Fragen. Und ich möchte einfach noch darauf eingehen, dass die Tatsache, dass Jesus von Nazareth gelebt hat und rund 30 nach Christus gekreuzigt wurde, da sind sich die Historiker einig. Und neben den Evangelien in der Bibel gibt es zahlreiche historische Quellen, die die Existenz von Jesus belegen. Das heißt, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist, steht eigentlich nicht zur Debatte. Das ist so sicher wie die Existenz von Napoleon und Shakespeare und Newton und diese ganzen historischen Persönlichkeiten. Die große Frage ist, ob Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Das ist die große Frage. Weil wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, dann kann er kein einfacher Lehrer oder Denker oder Geisteskranker sein, sondern dann wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit der Sohn Gottes. Und weißt du, nach der Kreuzigung und Grablegung von Jesus gab es großen Tumult. Und die jüdische Führungsriege hat die Behauptung aufgestellt, dass die Jünger von Jesus den Leichnam gestohlen haben und ihn versteckt haben. Deswegen hat man von Jesus nie eine Leiche gefunden. Sie gingen von einem Komplott aus. Und ich will uns einfach die Frage stellen, kann diese Version wirklich wahr sein? Kann es sein, dass Jesus Christus nie von den Toten auferstanden ist, sondern dass der Leichnam einfach nur geklaut wurde und vielleicht versteckt wurde? Lasst uns ein ganz kurzes Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, du bist einer dieser Jünger von Jesus. Stell dir vor, du merkst irgendwann, dass dieses ganze Jesus-Ding ein großer Betrug war, weil Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Stell es dir einfach mal vor, für einen kurzen Moment. Du merkst, du bist die ganze Zeit einem Verrückten nachgefolgt und hast 3 Jahre deines Lebens verbraten. Hast sie verschwendet für eine einzige Lüge und dieser Traum vom Reich Gottes ist einfach verpufft. Und vielleicht bist du jetzt noch dabei, die Leiche verschwinden zu lassen, aus welchen Gründen auch immer. Was machst du danach? Bleibst du bei den anderen 10 Jüngern? Weil einer hat sich umgebracht, Judas. Bleibst du bei den anderen 10? Bist du bereit, wenige Wochen später auf die Straße zu stehen und die Auferstehung von Jesus Christus zu verkünden, obwohl du vor der Kreuzigung weggerannt bist? Bist du bereit, dein gesamtes Leben dafür einzusetzen, Gemeinden aufzubauen, die Jesus Christus verkünden und im Zentrum haben, obwohl Jesus ja gar nicht auferstanden ist? Und bist du bereit, am Ende deines Lebens für diese Sache sogar zu sterben? Weil genau das ist passiert und übrigens auch historisch belegt. Ich habe eine Zusammenstellung in National Geographic gefunden, wie die Jünger von Jesus geendet haben. Andreas und Philippus wurden gekreuzigt. Petrus sogar auf dem Kopf. Jakobus der Ältere und Thaddäus wurden mit einem Schwert durchbohrt. Jakobus der Jüngere von einer Keule zerschlagen. Bartholomäus gehäutet und gekreuzigt. Ihr hättet ein bisschen später kommen sollen. Thomas und Matthäus mit Lanze und Schwert durchbohrt. Matthias gesteinigt. Simon gekreuzigt oder zersägt. Johannes ist der Einzige, der im hohen Alter gestorben ist. Der ein paar Jahre zuvor aber in Öl gekocht wurde. Hat es überlebt. Wenn es alles erstunken und gelogen ist, wärst du bereit, für diese Sache dein Leben zu lassen? Ich wäre nicht bereit, für eine Lüge zu leben und schon gar nicht dafür zu sterben. Das heißt, die große Frage ist die: Ist Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden? Und ich möchte enden mit einem Zitat von Pinchas Lapide, einem österreichischen Religionswissenschaftler, der übrigens kein Christ ist. Er hat Folgendes gesagt: Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten und dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnte, die viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern wirkte, so genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Eine solche Glaubensbewegung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Rein logisch analysiert ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel für diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweiten Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen. Das eigentliche Wunder ist das zum Glauben kommen jener jüdischen Jesuanerschar, das sich, wie alle Wunder, aller exakten Beschreibung oder mathematischen Beweisführung entzieht. Ich glaube, rationale Gegenargumente kommen da zu einem Ende, wo Gott dich persönlich anspricht. Und wir können den christlichen Glauben verteidigen. Und wir können darüber diskutieren. Und wir können argumentieren. Aber alle Argumente werden an dem Punkt in den Schatten gestellt, wo du Jesus Christus begegnest. Und wenn du heute hier bist und du mit Glauben nichts am Hut hast, ich will dir die Frage stellen, was ist, wenn es wirklich wahr ist und Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Was ist, wenn er wirklich der auferstandene Sohn Gottes ist, der dich über alles liebt? Und ich will dich einladen, heute während dem Gottesdienst ein ganz einfaches Gebet zu sprechen, ob du glaubst oder nicht. Und einfach zu sagen, Jesus, wenn es wahr ist, dann begegne mir.